Tommy hat gerade gesungen, es ist vollbracht. Merkt euch mal die Worte, weil mit den Worten beende ich nachher meine Predigt. Aber ich fand es witzig, dass es jetzt schon im Lobpreis erscheint. Wir wollen in der Adventsserie über weiße Weihnachten reden. Weiße Weihnachten ist was so ein Wunsch in uns ist. Schnee, schneebedeckte Landschaften, das ist irgendwas, was so ein innerer Wunsch in uns immer wieder ist. Und wir wollen, bevor wir in die Predigtserie starten, die Kinder segnen. Wir beten, dass ihr einen richtig guten Gottesdienst habt, dass ihr viel Spaß in euren Gruppen habt und dass Gott euch dort begegnet. Seid gesegnet und eine gute Zeit euch zusammen. Ich habe euch den Gegenbeweis mitgebracht, dass es in Deutschland durchaus noch Schnee gibt. Diese Bilder hier sind genau vor einem Jahr in Schlichten an einem Sonntagnachmittag entstanden. Wir waren mit einigen Leuten Schlittenfahren nach dem Gottesdienst. Das ist die Straße nach Schlichten hoch. Es gibt noch ein drittes Bild, das seht ihr dann im Hintergrund auch Schlichten. 3. Dezember 23 war das. Wir waren, wie gesagt, Schlittenfahren, haben Schneeballschlachten gemacht, waren da mit ganz vielen Jugendlichen und Familien unterwegs und dabei hat Ben seine Drohne dabei gehabt und hat diese schönen Schneebilder gemacht. Weihnachten, weiße Weihnachten ist so ein tiefer Wunsch in uns. Und dahinter verbirgt sich so dieser Wunsch, vielleicht das Jahr in Harmonie abzuschließen. Dahinter verbirgt sich dieser Wunsch auf Ruhe, Versöhnung. Und wir merken aber immer wieder, dass die Adventszeit eher davon geprägt ist, dass es um Stress, um Hektik geht. Ich habe mit zwei Pastorenkollegen diese Woche geredet und gebetet, wie es denen geht in ihren Gemeinden, was für Themen, seelsorgerliche Themen bei ihnen ankommen. Und unsere gemeinsame Bilanz war, der November kickt rein. Es ist wirklich so, ich glaube, in dem Moment, wenn die Sonne weggeht, wenn es dunkler wird um uns rum, dass es Menschen einfach schlechter geht. Und ich merke das gerade auch, dass ich viele Gespräche mit Leuten habe, die sind jetzt gerade nicht auf dem Hoch, sondern denen geht es auch psychisch vielleicht gerade nicht gut. Und deshalb auch diese Predigtserie. Wie können wir erleben, dass Dinge in uns geklärt werden, dass Vergebung in unser Herz kommt? Wo können wir Dinge, wo wir in Beziehungsstress sind, entweder zu anderen Mitmenschen, wo wir in Beziehungsstress sind zu Gott, wo auch zwischen Gott und mir was steht, wie können wir das hinkriegen, dass ich da im Reinen bin? Im Jesaja 1,18 steht die Bibelstelle: Wenn eure Sünden auch blutrot sind, so sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Das ist so der Bibelvers, der uns durch die nächsten 4 Wochen begleitet. So immer wieder zu erleben, wie Gottes Vergebung Dinge in uns weiß werden lässt, rein werden lässt. Wie Dinge wieder sauber werden in uns. Wie Beziehungen wieder geklärt sind in uns. Und die Frage, die wir heute miteinander teilen wollen, ist: Wie kann Gott mir vergeben? Und eine richtig gute Antwort finden wir in den Psalmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich habe zum Beginn der Psalm 23 Predigtserie im Sommer, wo wir über 8 Wochen über Psalm 23 gepredigt haben, habe ich euch ein bisschen so erklärt, was theologisch, wo die Psalme herkommen, in welche Richtung die gehen. Und eine der Richtungen der Psalme, es gibt sogenannte Bußpsalme. Psalme, wo Menschen ihre Schuld vor Gott bekennen und daraus ein Lied gemacht haben. Und ich möchte euch einen lesen und wir werden den nachher nochmal genauer angucken, aber ich möchte ihn jetzt einfach mal mit euch zusammen lesen. Bei Psalm 23 haben wir das immer gemacht, so als Tradition, dass wir es im Wechsel miteinander gelesen haben. Das wollen wir hier wieder probieren und ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht nochmal. Und wir wollen Psalm 51, die Verse 3 bis 9 lesen. Ich lese immer den Part, der vorne steht, und ihr dürft dann antworten mit dem eingerückten Part. Hab Erbarmen mit mir, Gott, das entspricht doch deiner Güte.
Vergib mir meine Vergehen, so groß ist deine Barmherzigkeit.
Wasch mich rein von meiner Schuld. Denn meine Vergehen kenne ich genau.
Meine Sünde ist mir schlecht bewusst.
Dir allein habe ich mich widersetzt.
Ich tat, was in deinen Augen böse ist.
Du behältst Recht mit deinem Schuldspruch.
Du bist vollkommen in deinem Urteil.
Ja, in Sünde bin ich geboren.
Ich
Sünde bestimmt mein Dasein, seit meine Mutter mich empfangen hat.
Ja, du hast Gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch in seinem Inneren sucht.
Forsche ich nach dir im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten.
Reinige mich mit einem Büschel Isop, dass ich von meiner Schuld frei werde.
Wasche mich rein, weißer als Schnee.
Amen. Setz dich wieder. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Bußpsalm geht, aber in mir regt sich da was. Wenn jemand von seiner Schuld redet, diese Schuld auch so öffentlich bekennt und sagt, ich habe gegen dich gesündigt und ich war schon ab der Geburt war ich jemand, der Sünde in sich hatte. Ich merke irgendwie, dass das nicht mehr so modern ist. Wir reden nicht mehr so über Sünde. Also in der Werbung wird so ein kleines Rippchen Schokolade als kleine Sünde bezeichnet. Aber wer von uns redet denn davon, was er wirklich Fehler gemacht hat in seinem Leben? Wir haben immer wieder, merken wir, dass wir die großen Fehler in unserem Leben eher bedecken, als so öffentlich drüber zu reden, wie es hier der Psalmschreiber macht. Und wir merken auch, dass in unserer Gesellschaft es immer mehr zu einem Thema wird, dass ich und mein Verhalten doch immer mehr auch meine Privatsache wird. Wir haben es uns abgewöhnt, von vorne über Sünde zu reden. Ich kann mich erinnern, als ich in den 80er und 90er Jahren in Gemeinde kam, da gab es noch so feurige Evangelisten, die haben den Leuten die Hölle heiß gemacht und haben ihnen erklärt so, also im Amerikanischen hat man damals gesagt, turn or burn, kehr um oder du wirst in der Hölle brennen. Und ich bin froh, dass das nicht mehr so ist. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir von der anderen Seite vom Pferd fallen. Dass wir Sünde gar nicht mehr beim Namen nennen. Dass wir auch nicht mehr sagen, hey, es ist ein Problem, wenn du und ich Sünde in unserem Leben haben. Und in der Predigtserie wollen wir da gucken, ob wir in eine gute Balance kommen. Eine gute Balance aus der einen Seite Dinge anzusprechen und auch zu merken, hier muss ich umkehren. Hier muss ich wieder Psalmschreiber ehrlich werden vor Gott und ihm bekennen, dass da Dinge vielleicht auch falsch laufen in meinem Leben. Und auf der anderen Seite geht es niemals um Angst. Es geht immer um Gnade. Es geht immer um Vergebung. Es geht immer um, wir wissen, wo wir mit unserer Sünde hingehen. Es geht nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Nee, es geht darum, dass du Freiheit empfängst und dass ich Freiheit bekomme bei Gott. Und das ist das, wo wir heute hingehen wollen. Aber wir können nicht über Vergebung reden, ohne nicht auch über Sünde reden zu dürfen. Und deshalb habt ein bisschen Erbarmen. Ich werde versuchen, keine Höllenpredigt zu halten, aber wir müssen über Sünde reden, was die Bibel über Sünde sagt. In der Bibel gibt es zwei Worte für Sünde. Im Alten Testament ist es Hatat und im Griechischen Hamartia. Und beides ist das gleiche Wort und heißt auch der gleiche Gedanke dahinter. Es geht immer um Zielverfehlung. Du gehst an dem vorbei, was eigentlich dein Leben ausmacht. Du gehst an dem vorbei, wo du eigentlich sein solltest. Du gehst an dem vorbei, was Gott auch mit deinem Leben geplant hat. Du biegst ab, du gehst eine andere Straße, gehst weg von dem Weg, den Gott mit dir hat. Es ist eine dauerhafte Verfehlung, ein Rausfallen aus deiner Berufung. Und über diese Punkte müssen wir reden, was macht Sünde denn mit mir? Was macht Sünde mit deinem Leben? Was macht Sünde mit meinem Leben? Was bedeutet das, wenn wir weg sind und wenn wir abbiegen von Gottes Plan? Das erste Mal, wo in der Bibel Sünde beschrieben wird, das kennt jeder von euch, ist im Paradies. Und ich lese euch die Stelle ein bisschen länger. Ich habe auf der Folie bloß einen Ausschnitt drauf. 1. Mose 3, die Verse 6 bis 10. Da sah die Frau, also es geht um Eva, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein und dann gab sie auch ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden sich Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott dem Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Und hier sehen wir eine Auswirkung von Sünde, die ich in meinem Leben auch kenne. Sünde führt ganz schnell zu Scham. Sünde führt dazu, dass ich mich schäme für das, was ich gemacht habe. Und Scham erzeugt immer auch eine Ablehnung zu Gott. Immer auch ein, oh, wenn Gott es jetzt gesehen hat, ich gehe mal lieber auf Abstand. Und Sünde entfremdet immer. Sünde entfremdet mich zu mir selber, wer ich eigentlich sein will. Sünde entfremdet mich auch im Miteinander zu anderen Menschen. Wenn ich Streit, Hass, andere Themen, Neid reinbringe in eine Beziehung zu jemandem, mit dem ich hier unterwegs bin auf der Erde, Sünde entfremdet immer. Sünde führt immer dazu, dass ich auf Abstand gehe. Und das Gleiche passiert bei Gott. Sünde entfremdet zu mir selbst, zu anderen Menschen, zu Gott. Und Sünde raubt mir was, was ich eigentlich in meinem Leben habe. Nämlich das, was wir in der ganzen Paradiesgeschichte wissen, ist, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Da ist was Göttliches in uns. Und Sünde raubt mir diese Ebenbildlichkeit. Wir werden nachher in dem Psalm lesen, den wir vorher gelesen haben, dass der Mensch von Geburt an auch Sünde in sich trägt. Und es ist beides. Wir haben diese Ebenbildlichkeit Gottes in uns, wir haben was Göttliches in uns, aber wir haben auch eine tiefe Wurzel in uns, dass wir auch das Schlechte in uns immer wieder hochkommt, immer wieder auch diese Wurzel in uns zum Tragen kommt und ans Punkte bringt, die uns nicht gut tun. Ich habe aufgeschrieben, Sünde raubt uns die Ebenbildlichkeit Gottes. Zieht uns auf diese Seite, dass dieses Schlechte in unserem Leben, diese Wurzel, wie die Bibel es ausdrückt, dass die gewinnt. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit Sünde um? Wenn Sünde unsere Beziehungen korrumpiert, wenn Sünde uns aus unserer Berufung rausreißt. Und ich habe mal aufgeschrieben, was so Verhaltensweisen sind, die in meinem Leben manchmal passieren. Ich habe ein eindrückliches Erlebnis aus meiner Kindheit und Jugend. Wir waren 14, 15 Jahre alt und waren so eine Clique, die so die ersten Versuche mit Alkohol gemacht hat. Und am Anfang, es gab bei uns in Schmieden zwei Läden, einen Plus und einen Norma. Ich glaube, Plus gibt's gar nicht mehr, oder? Sagt euch das noch was? Nee. Und diese zwei Läden, beim Plus war eine Verkäuferin, die hat keinen jugendlichen Alkohol verkauft. Die beim Norma schon. Und das ging am Anfang auch noch ganz gut. So eine Dose, ein Liter Faxe, ekliges Zeug, würde ich heute nie wieder trinken. Als 15-Jähriger fand man es cool. Und irgendwann hat diese Verkäuferin aber Stress bekommen mit dem Jugendschutz und hat uns als 15-Jährige keinen Alkohol mehr verkauft. Und irgendwann kam das dann auf, dass wir eigentlich als Jugendliche jetzt nicht mal den Keller des Vaters plündern konnten oder so. Und wenn wir irgendwie miteinander was abends trinken wollten, dann war die einzige Lösung, dass Leute in den Laden sind, was in ihren Rucksack und in ihre Jacke gesteckt haben und mitgenommen haben. Und ich war damals schon, ich war ab 13 bei den Rangern, bin da im Team groß gewachsen. Ich wusste schon, was richtig und was falsch ist. So, ich wusste, Diebstahl ist richtig blöd. Aber nachdem die ersten 3, 4 Abende meine Freunde für mich Alkohol geklaut haben, dass ich von ihnen mittrinken durfte, war dann irgendwann der Druck so hoch zu sagen, jetzt Christian, jetzt bist du mal dafür da. Und damals gab es so kleine Feigling hießen die, Klopfer. Die gibt's glaube ich bis heute noch, ekliges Zeug. Und ich bin in den Laden rein und stand vor dem Regal und ich habe so deutlich gehört, Christian, tu's nicht. Ich wusste, ich soll's nicht machen und ich habe es getan. Ich habe die Dinger eingesteckt, bin raus und ich habe es nicht übers Herz gekriegt, das Zeug zu trinken. Ich habe es meinen Freunden geschenkt, bin nach Hause gegangen, habe gesagt, ich muss jetzt nach Hause, ich kann nicht mehr. Und mein erster Punkt war, es hat keiner gesehen. Meine Freunde werden mich nicht verpetzen, weil die haben ja selber schon genügend geklaut in dem Laden. Ich verheimlich's einfach. Und das hat eine Nacht funktioniert und ich habe in der Nacht so schlecht geschlafen. Das hat mich richtig verfolgt. Es hat eine zweite Nacht funktioniert. Meine Mutter hat dann mich gefragt, ob sie mich krank schreiben müsste, ob ich irgendwie eine Grippe ausbrüte, weil ich so schlecht aussehe. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr jemals erzählt habe, was da war. Verratet's ihr nicht. Ich habe es versucht mit Verheimlichen, aber ich habe gemerkt, das verfolgt mich. Ich krieg's nicht los. Ich habe es versucht zu rechtfertigen. Ja, alle anderen machen es doch auch. Ist doch ganz normal. Jeder in unserer Klasse hat es gemacht. Und irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Und ich habe versucht, anderen die Schuld zu schieben. Ja, die Gruppe hat mich ja dazu gezwungen. Das war ja Gruppenzwang. Wenn die nicht alle auch, dann hätte ich ja nicht gemusst. Und ich habe versucht zu rechtfertigen. Und ich merke, diese Muster, die leben bis heute in mir, wenn es um Sünde geht. Also ich erzähle euch noch, als guter Pastor erzählt mir die Geschichte noch weiter, wie es weiterging. Ich bin nach 4 Tagen in den Laden rein und habe der Frau gestanden, dass ich da 4 so kleine Feiglinge gestohlen habe. Und das waren irgendwie 5 Mark damals. Und habe ihr das Geld angeboten. Sie hat gemeint, verschwind sofort. Wenn ich die 5 Mark angebe, muss ich jetzt eine Anzeige aufnehmen. Ich muss das schreiben und dokumentieren. Ich habe so viel Verwaltungskram. Ich habe keinen Bock, dass du mir das gestehst. Ich habe dann angeboten, ob ich ihr vielleicht helfe, noch 20 Minuten da im Laden Dinge einzuräumen. Dass ich meine, ah, das kann ich machen. So. Also das war meine Wiedergutmachung. Aber also so mit dem, also ich habe bis heute das Ding nicht gezahlt, diese 4, 5 Dinger, die ich da geklaut habe. Aber ich habe es dann durch Arbeit wieder wettgemacht. Ich merke, diese verschiedenen Verhaltensweisen, mit Sünde umzugehen, sind bis heute in meinem Leben. Und ich sehe es bei mir und ich sehe es bei anderen Menschen, dass diese Themen immer wieder aufkommen. Ich versuche es zu verheimlichen. Es ist doch halb so wild, das hat doch keiner gesehen. Der Browserverlauf ist doch so schnell wieder gelöscht, wenn ich auf irgendwelchen Pornoseiten war. Da sieht es keiner und keiner hat es mitgekriegt. Google weiß es auch nicht. Mich erinnert das immer ein bisschen an die Taktik meiner Kinder, ihr Zimmer aufzuräumen. Wir haben mal, Ben guckt schon böse hinten. Ich erzähle es über Noah, der ist heute in der Kinderstunde. Unsere Kinder haben manchmal so die Taktik, ihr Zimmer aufzuräumen und kommen dann nach 10 Minuten noch runter und sagen, ich habe alles aufgeräumt. Und was haben sie gemacht? Sie haben alles unter das Bett geschoben. So, das ist die Taktik, aufzuräumen. Und so gehen wir manchmal auch mit Sünde um. Wir schieben alles unter den Teppich. Wir verheimlichen es und sagen, hey, jetzt ist doch aufgeräumt, oder? Manchmal sind wir wie Kinder, was das angeht. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Verbrechen vertuscht, wird keinen Erfolg haben. Die Bibel warnt uns davor, dieses Verheimlichen als einen Umgang mit Sünde zu nehmen. Das andere, rechtfertigen. Alle anderen sind doch auch nicht besser. Das macht doch jeder. Das passiert doch jedem ständig. Jeder bescheißt doch ein bisschen bei der Lohnsteuer, oder? Und gibt mal da ein bisschen zu hoch und da zu wenig an. Dieses Rechtfertigen ist so schnell, dass wir mit unserer Sünde so umgehen, zu sagen, hey, ich bin doch nicht allein, der macht's doch auch. Also ist doch normal. Nee, es ist nicht normal. Rechtfertigen funktioniert nicht. Wir schieben die Schuld anderen zu. Gerade geht ein Wort durch die Medien und durch manche Zeitschriften, das heißt Mother Blaming. Habt ihr das schon mal gehört? Dass man seiner Mutter die Schuld gibt, warum man so ist, wie man ist. Weil sie mich zu wenig geliebt hat, weil sie mir zu wenig geschenkt hat, weil sie zu wenig Zeit hatte. Deshalb bin ich halt, wie ich bin. So, also ich schieb ganz viel meiner Vergangenheit zu. Mein Lehrer war zu streng, mein Erzieher hat mich nicht genügend geliebt und ich durfte schon als Baby nicht meinen Schnuller behalten und musste ihn zu früh abgeben und deshalb bin ich jetzt halt, wie ich bin und mein Pastor predigt zu schlecht und deshalb kann ich als Christ gar nicht richtig leben oder mein Hauskreisleiter kümmert sich gar nicht so, wie er sollte um mich. Also wir schieben ganz oft die Schuld anderen Leuten zu und sagen, ihr seid doch alle schuld, dass meine Situation so ist, wie es ist. Das funktioniert in gewissem Maße und es ist auch gesellschaftlicher Trend, wie man mitkriegt. Aber im Endeffekt ist es nur ein Wegschieben von meiner Verantwortung. Hey, wenn es um meine Schuld geht, bin ich derjenige, der es klären muss. Und ich kann nicht es rechtfertigen anhand von anderen Dingen. Es ist gut, wenn du dein Leben anguckst. Es ist gut, wenn du anguckst, wo du herkommst, aus welcher Familie du kommst, welche Prägungen du mitbekommen hast, um darin heil zu werden. Aber es geht nicht darum, um Verantwortung wegzuschieben. Es geht immer dran zu sagen, weil es so ist, weil ich aus einer Familie komme, die einen hohen Leistungsdruck hatte, muss ich dran arbeiten, dass ich Gnade verstehe. Oder weil es so ist, weil ich aus einer Familie komme, wo ich wenig Liebe erlebt habe, muss ich mich noch mehr der Liebe Gottes aussetzen, um liebevoll mit meinen Mitmenschen umzugehen. Aber es geht um mich. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin halt wie ich bin, weil der andere so böse zu mir war. Sondern ich übernehme Verantwortung für mein Leben und ich tu es nicht auf andere abschieben. Psalm 38, Vers 5, nochmal so ein Bußpsalm. Ja, ich habe schwere Fehler gemacht. Sie sind mir über den Kopf gewachsen, sie sind so schwer wie eine Last, zu schwer für mich, um sie zu tragen. Hier geht es um Selbsterkenntnis. Hier geht es darum, dass ich anfange, mein Leben zu analysieren und nicht das Leben von anderen und sage, weil die und die und die das machen, kann ich nur so und so sein. Auch da gilt das Gleichnis vom Balken und vom Splitter. Hey, hört auf, den anderen zu analysieren, wenn es um Sünde geht, sondern analysier dein eigenes Leben. Guck dein Leben an. Mir fallen immer wieder Sünden von all den Menschen um mich herum auf. Ich kann euch ziemlich genau sagen, was alle um mich herum falsch machen. Aber das ist nicht bloß bei mir so, das funktioniert auch in deinem Kopf so. Und das ist ein Ablenken von der Verantwortung, über sein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein Ablenken davon, dass du dich weniger mit dir beschäftigen musst, weil alle anderen um dich herum sind ja auch so schlecht. Und die sind doch auch alle Sünder. Nee, es geht um Selbsterkenntnis. Es geht um dich und Gott. Es geht um dich und dein Verhalten gegenüber Mitmenschen. Und da geht es darum, dass ich mein Leben angucke, dass ich meine Fehler bekenne, dass ich meine Fehler anschaue und dass ich nicht auf andere ablenke und sage, ja, der ist ja auch und die. Und weil der so ist, muss ich ja mich so und so verhalten. Alles funktioniert nicht. Das Einzige, was nicht funktioniert, was, wenn es um Umgang mit Sünde geht, ist Bekennen. Ich lese euch diesen Sprüche 28, Vers 13 nochmal in voller Länge vor. Ich habe euch den zweiten Part vorher vorenthalten. Wer seine Verbrechen vertuscht, wird keinen Erfolg haben. Wer seine Fehler bekennt und sie unterlässt, wird Vergebung erlangen. Wer seine Fehler bekennt und sie unterlässt, wird Vergebung erlangen. Die Bibel nennt es Buße. Nochmal so ein altes Wort, das uns neben der Sünde relativ unangenehm wurde. Und Buße hat wenig damit zu tun, was wir manchmal so in unserem Kopf haben. Wir sehen dann vielleicht so Filme, wie früher gab es den Name der Rose, wo sich Leute mit Peitschen geißeln oder so. Buße hat nichts mit 5 Ave Maria zu tun, was es vielleicht aus einer katholischen Prägung dir beigebracht wurde. Sondern Buße heißt, ich übernehme Verantwortung für meine Schuld und Sünde. Und ich komme zu dem Gott, von dem ich weiß, dass er pure Gnade und Barmherzigkeit ist und erlange bei ihm Vergebung, kriege bei ihm echte Freiheit geschenkt. Und Buße übersetzt heißt sowas wie Umkehr, Sinneserneuerung. Buße ist nichts, was jetzt erstmal in äußerlichen Taten sich widerschlägt, sondern es fängt erstmal an, dass mein Herz sich verändert. Und dass ich meine Herzenshaltung, die falsch war, bekenne. Wenn ihr euch Jesus anschaut, zum Beispiel in der Bergpredigt, Jesus hat ganz oft nicht reagiert auf die Taten. Wenn ihm Leute gebracht wurden und gesagt wurde, die hat die Ehe gebrochen oder der hat das und das gemacht, hat er nicht auf der Tatenebene ihnen geantwortet, sondern er hat ganz oft über ihr Herz gesprochen. Hey, Ehebruch fängt dann an, wenn du anderen Frauen hinterher guckst. Und dann ist es ein Punkt, wo du dein Herz angucken musst. Was steckt in deinem Herzen? Du brauchst eine Sinneserneuerung deines Herzens, um Sünde ernsthaft bekennen zu können, um umkehren zu können. Und es fängt von innen an. Und der Vers sagt uns, und sie unterlässt. Es gibt diesen Part von Tat, dass ich diese Taten nicht mehr mache. Aber es fängt daran an, dass mein Herz sich ändert und dann unterlasse ich die Taten. Oftmals probieren wir durch noch mehr Disziplin und noch mehr Anstrengung die Taten zu lassen, aber unser Herz ist immer noch das Alte. Diese widrige, eklige Wurzel von Sünde steckt immer noch in unserem Herzen drin. Hey, wir brauchen eine Herzens-, eine Sinneserneuerung, dann können sich unsere Taten verändern. Und dann ist es kein Krampf und nicht noch mehr Disziplin und noch mehr Anstrengung. Manchmal braucht es auch das. Manchmal ist es auch Disziplin. Wir haben gerade viele Wochen drüber gepredigt, über Rituale in unserem Leben. Und da braucht es manchmal Disziplin, die ich mir aneignen muss. Aber wenn es um Sünde geht, fängt es von innen an. Sinnesveränderung, Herzensumkehr, Herzensbuße. Wir wollen nochmal genauer in dem Psalm 51 zusammen reingucken. Dieser Psalm hat eine Vorgeschichte. Der ist geschrieben vom König David und zwar in einer besonderen Situation. König David hätte eigentlich auf dem Kriegsfeld sein müssen. Eigentlich war seine Berufung, gerade Krieg zu führen gegen die Philister. Aber stattdessen hängt er auf seiner Dachterrasse rum. Und auf dieser Dachterrasse, wo er gar nicht hingehört, eigentlich hätte er im Krieg sein Volk vorstehen müssen, sieht er auf dem Nachbardach Bathseba, die sich da gerade wäscht. Und der erste Fehler war, er ist nicht da, wo er hingehört. Der zweite Fehler ist, er lädt diese Frau in seinen Königshof ein. Und es passiert, was passieren muss. Bathseba wird schwanger. Jetzt hat David eine Idee, wie er es vertuschen kann. Er lässt Uriah, das ist der Ehemann und sein Kriegsherr übrigens, er lässt den Ehemann von Bathseba kommen und sagt ihm, komm doch mal aus dem Krieg heim, du hast so tapfer gekämpft für uns. Vergnüg dich noch ein bisschen mit deiner Frau. Mit was er nicht gerechnet hat, ist, dass in Uriah ein Mann von Format ist, der gesagt hat, nee, wir haben gerade einen Krieg zu führen, ich werde jetzt nicht zu meiner Frau heimfahren, sondern ich bin an der Front und ich verteidige mein Volk. Deshalb, Vertuschungsplan ging leider nicht auf. Und jetzt folgt Sünde auf Sünde auf Sünde. Und das ist was, was ich auch in meinem Leben und in anderen Leben immer wieder entdecke. Wenn du versuchst, Sünde zu vertuschen, wenn du versuchst, Dinge zu verheimlichen, das gibt dem Ganzen einen Grund und eine Möglichkeit, dass noch mehr Sünde in dein Leben reinkommt. Was passiert? Er hat als einzige Idee, um das Ding zu vertuschen, dass Bathseba von ihm schwanger ist, die Idee, Uriah an die vorderste Front zu schicken. Es passiert, was passieren muss. Uriah wird getötet, stirbt und Bathseba wird die offizielle Frau von David. Das Problem ist, er hat nicht mit Gott gerechnet. Gott schickt Nathan und nicht David erkennt seine Schuld und seine Sünde, sondern Nathan, der Prophet, kommt zu ihm und sagt ihm, David, du hast jetzt noch genau eine Möglichkeit. Kehr um. Klär das. Kehr um. Und der David könnte jetzt hinstehen und sagen, ich bin der König von Israel. Er war der größte König von Israel. Der hat ein Heer gehabt um sich rum. Der hätte locker sagen können, liebe Leibwache, ihr habt jetzt 2 Sekunden und dann ist Nathan tot. Hätte funktioniert. Er hätte das Ding weiter vertuschen können. Aber er merkt, jetzt meint Gott richtig ernst mit ihm. Jetzt geht's ans Eingemachte, dass nämlich Gott in dem Moment seinen Segen von ihm ziehen wird, in dem Moment, wenn er jetzt nicht umkehrt. Und David tut eine Sache, er schreibt diesen Psalm. Diesen Psalm, den wir gelesen haben, ist dieser Bußpsalm, wo David, nachdem Nathan bei ihm am Hof war, bekennt, ich habe Schuld auf mich geladen. Und es lohnt sich, diesen Psalm genau anzugucken, weil wir daraus ein paar Sachen lernen, wie geht Bekennen? Wie geht, dass wir mit unserer Schuld und Sünde richtig umgehen? Das eine ist, er fängt damit an in Vers 3, hab Erbarmen mit mir Gott, denn das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen, so groß ist deine Barmherzigkeit. Er kommt nicht mit seinen Leistungen. Er sagt nicht, ich bin doch König von Israel und ich habe doch schon so viel Gutes getan, deshalb musst du mir doch vergeben, Gott. So reagieren wir manchmal, gell? Merkt ihr das? Das ist ein bisschen Statusgehabe in uns. Ich bin doch schon so lang Christ und ich habe schon so viel Gutes getan. Ich arbeite auch so toll in der Gemeinde mit und ich bin jetzt übrigens auch Pastor. Du musst doch mir vergeben. Nee, das macht David gar nicht. Der große König sagt, er weiß genau, er hat eine Chance. Und diese eine Chance ist Güte und Barmherzigkeit. Das ist das Erste, was er anruft. Sagt, Gott, deine Güte und deine Barmherzigkeit, nicht meine Leistung ist es. Deine Güte und Barmherzigkeit, da fängt Buße an. Da fängt Buße an, dass wir wissen, wir haben pure Gnade über unserem Leben. Dass wir wissen, wir gehen zu dem Einzigen, der ohne eine Gegenleistung uns vergeben kann. Und das ist Gott. Die zweite Geschichte, über die haben wir schon geredet, in Vers 5 und 7. Denn meine Vergehen kenne ich genau, meine Sünden sind mir ständig bewusst. Ja, in Sünde bin ich geboren, die Sünde bestimmt mein Dasein, seit meine Mutter mich empfangen hat. Hier kommt eine ganz große Selbstreflexion und Selbsterkenntnis rein. Ich kenne meine Vergehen. Ich weiß, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Ich weiß, dass ich schlecht gehandelt habe. Es ist mir bewusst. Das ist der zweite Schritt von Buße, dass ich nicht eine Erkenntnis habe über die Sünde meines Nebensitzers hier im Gottesdienst, sondern über meine Sünde anfangen nachzudenken und ihn zu fragen, zeig du mir, was ich machen soll. Kleiner Ausflug übrigens, dieser Vers 7 hat eine spannende Kirchengeschichte. Es gab Leute, die haben gesagt, deshalb ist Sex als Zeugungsakt sündenbehaftet, weil das hier in dem Vers steht. Ich lese das nicht raus. Ich glaube, dass Sexualität was ziemlich Schönes ist, was Gott erschaffen hat. Aber bloß so als kleiner Nebensatz dazu. Die Sünde kommt nicht aus dem sexuellen Akt, sondern die Sünde ist eine Wurzel in unserem Herzen, die wir auch schon als kleines Baby mit uns tragen. Auch dieses, ach, Babys sind doch alles so, ja, rein und da ist doch nichts. Nee, wir haben wirklich als ganze Menschen, auch wenn uns der Humanismus was anderes erklären will, wir haben diesen Hang zur Sünde in uns und wir haben diesen Hang, was Negatives machen zu wollen. Wie gesagt, ich habe vorher schon geredet, wir haben den göttlichen Anteil, diese Ebenbildlichkeit Gottes in uns und wir haben diesen zweiten Teil, diese Wurzel der Sünde in uns. Und die Frage ist immer, wem geben wir Raum in unserem Leben? Das Dritte, was David macht, er geht total schonungslos mit seiner Sünde um. Vers 6, dir allein habe ich mich widersetzt, ich tat, was in deinen Augen böse ist, du behältst Recht mit deinem Schuldspruch, du bist vollkommen in deinem Urteil. Hier geht es nicht um Rechtfertigen, hier geht es nicht um, ich habe vielleicht so ein bisschen gesündigt, aber eigentlich bin ich doch auch ganz in Ordnung, oder? Sondern er sagt, nee, du hast Recht, ich bin Sünder, ich habe Dinge falsch gemacht in meinem Leben. Und was ich so spannend finde an diesem Vers ist, dass David auch nicht seine Sünde gegenüber Uriah bekennt, sondern sagt, ich habe gegenüber dir Gott Fehler gemacht. Ich habe mich dir Gott gegenüber falsch verhalten. Und darüber muss man immer wieder mal nachdenken, ob Sünde nicht in der Wurzel ein Vergehen gegen Gott ist. In der Sünde auch ein Punkt ist, wo wir nicht ja nah genug am Herzen Gottes geblieben sind. Wo der Ursprung der Sünde darin liegt, dass Gott nicht alles in mir heil machen durfte in meiner Seele, sondern es vielleicht Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich Gott nicht reingelassen habe und deshalb ich mir Ersatzsachen gesucht habe, die diese Themen in mir befriedigen können. Ich weiß nicht, was es beim David war, ob er sich nicht geliebt gefühlt hat, ob der David machtbesessen war und nach Motto, mir gehört doch alles, ich darf mir doch auch noch die Bathseba nehmen. Ich weiß nicht, welche inneren Wurzeln im David es waren, dass er der Meinung war, er kann mit der Bathseba schlafen und es passiert nichts. Aber ich will mein Herz immer wieder darauf prüfen, wo bin ich noch nah am Herzen Gottes? Wo habe ich Gottes Herz verlassen? Und wo hat Gott Dinge vielleicht noch nicht in mir heil gemacht, in meiner Seele? Wo ist noch Mangel in mir? Wo sind noch Themen in mir, die zulassen, dass da doch irgendwie ich versuche, in anderen Quellen zu graben? Wo ich nochmal versuche, in anderen Quellen Befriedigung zu bekommen für den Mangel, der in mir ist? Ich glaube, im Endeffekt ist Sünde immer auch eine Sünde gegen Gott. Und das hat nichts mit dem Verhalten zu tun, sondern es hat was mit der Herzensbeziehung zu Gott zu tun. Und wo ich Befriedigung für die Dinge suche, wo ich meinen Mangel ausfüllen lasse, ist es Gott oder sind es andere Dinge? Da fängt Sünde an. Und das hat dieser David schonungslos für sich erkannt. David zeigt uns in dem Vers oder in dem Psalm auch den Ausweg. Und das haben wir vorher nicht mehr gelesen. Die Verse 12 bis 14. Erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Gib mir einen neuen, festen Geist. Schick mich nicht fort von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe. Gib mir einen Geist, der dir bereitwillig folgt. David hat verstanden, dass Umkehr damit anfängt, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Dass er neu unser Herz anguckt und unserem Herzen uns Frieden schenkt. Und ich würde dich bitten, wenn du eine Sache aus dieser Predigt mitnimmst, dann ist es dieser Punkt, hey, bekenn deine Taten, aber lass Gott an dein Herz ran. Lass Gott zu, dass er dein Herz, dass er den Mangel befriedigen darf. Und es ist im Endeffekt nicht Willenskraft und Disziplin, das dich von der Sünde weghält, sondern es ist ein erneuertes Denken, ein erneuertes Herz. Ein Herz, das den Mangel, den unsere Herzen alle haben, bei Gott ablegt und von ihm stillen lässt. Ich will euch am Ende noch zwei Geschichten erzählen. Die eine Geschichte habe ich von einem Freund in der Predigt gehört. Der hat mir die Geschichte von Kevin Tunnell erzählt. Kevin Tunnell hat in den 70er Jahren geboren. Er müsste sogar früher geboren sein. Auf jeden Fall war der an dem Silvester 1982 gerade 17 Jahre alt. Das könnt ihr selber rechnen. Und dieser Kerl hat Silvester gefeiert mit seinen Freunden, hat Alkohol getrunken und ist am Ende mit dem Auto heimgefahren, besoffen wie er war. Und es passiert, was passieren muss, den Satz habe ich heute schon ein paar Mal gebracht, er kommt an eine Kreuzung und fährt mit seinem riesen Chrysler eine Frau, eine 18-jährige Sue Herzog, in ihrem kleinen VW um. Und die Frau ist noch am Unfallort tot. Es kommt zum Gerichtsverfahren. In dem Gerichtsverfahren gibt es zwei Ebenen in den USA. Die eine Ebene ist das Strafrecht und er kriegt Auflagen, er kriegt seinen Führerschein entzogen, er muss nachweisen, dass er keinen Alkohol mehr trinkt. Er kriegt als Auflage, dass er zum Beispiel an Highschools geht und dort fort oder Veranstaltungen macht, wo er aus seinem Leben erzählt und die Leute warnt vor Alkohol am Steuer. Und das macht er richtig gut. Er dreht mit einer Firma zwei Filme, die dann durch Highschools gezeigt werden. Eine Polizistin, 8 Jahre später, als es zu einem weiteren Gerichtsfall kommt, ist eine Polizistin da, die erzählt, wie Highschool-Studenten gespannt ihm zuhören, wie er erzählt, warum es keine gute Idee ist, Alkohol zu trinken. Da kommt er relativ gut durch dieses Verfahren. Und jetzt gibt's immer noch das Zivilrecht in Amerika. Und da kriegt er noch einen viel, viel besseren Deal. Und zwar verlangen die Eltern von Sue Herzog nur eine einzige Sache. Wahrscheinlich hätten sie ihn auf Millionen verklagen können, wie es in Amerika üblich ist. Aber sie machen nur eine einzige Sache. Sie sagen, hey, wir wollen, dass du ab jetzt jeden Freitag, der Unfall war ein Freitag, für 18 Jahre, so alt war die Sue, als sie gestorben ist, einen Scheck über $1 ausfüllst und uns persönlich vorbeibringst. Und er macht es. Und 1990, also 8 Jahre später, zerren die Eltern ihn vor Gericht, weil er sich weigert, das weiterhin zu machen. Weil er sich weigert, weiterhin mit diesem $1-Scheck, insgesamt über 18 Jahre wären das $936, für jede Woche $1. Es ist ein affig niedriger Betrag. Aber er weigert sich zu machen. Es kommt zum Gerichtsverfahren und über dieses Gerichtsverfahren tut das People Magazine einen größeren Artikel schreiben, weil er in dem Gerichtsverfahren beschreibt und sagt, ich kann das nicht mehr. Mich verfolgt das bis in mein Tiefstes, dass ich jeden Freitag zu dieser Familie fahren muss und diesen Scheck über $1 überreichen muss. Es macht mich fertig. Ich habe schon Visionen. Ich denke schon, sie ist irgendwo in meinem Haus, diese Sue, die ich totgefahren habe. Er träumt von ihr. Er kann nicht mehr schlafen. Es macht ihn kaputt. Und er berichtet, dass das, was er angestellt hat, sein Leben zerstört. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir Sünde zu lange in unserem Leben lassen. Sünde verfolgt uns. Sünde macht uns krank. Sünde wird uns immer wieder vor Augen gemalt. Der Teufel ist da richtig gut drin, uns immer wieder zu zeigen, was wir falsch machen. Der reibt dir das jede Woche wieder neu unter die Nase, wo du versagst, wo du gesündigt hast. Und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen aus dieser Falle von Sünde, die uns anklagt, ist, sie zu bekennen. Die Bibel gibt uns da mehrere Punkte. Was ein bisschen aus der Mode geraten ist, ist dieses gegenseitig Bekennen. Dass ich jemand habe, jemand Vertrautes habe, dem ich meine Sünden bekenne und sage, hey, das und das läuft schlecht in meinem Leben. Ich habe das seit ein paar Jahren wieder aktiviert in mir. Früher, als ich der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, da hat man im Gemeindeantrag, wenn man Mitglied werden musste, angeben müssen, wer ist mein Seelsorger und bei wem habe ich meine Sünden bekannt. Macht man heute nicht mehr. Ist irgendwie aus der Mode geraten, gell? Ich fange das wieder an und ich habe das die letzten 2, 3 Jahre wieder angefangen, dass ich Menschen um mich habe, wo ich sage, was schief läuft in meinem Leben. Ich habe da verschiedene Ebenen. Ich habe Pastorenkollegen, denen ich das immer wieder bekenne, wo ich in meinem Dienst Fehler mache, wo das Sünde in mein Leben kam. Und ich habe einen Freund, einen älteren Freund, dem erzähle ich die Sachen, die mich persönlich angehen, die meine Ehe angehen, die mein Innerstes angehen. Hey, und es gibt wenig Sachen, die so befreiend sind, wenn du deine Sünden bekennst. Und es ist so eine Riesenüberwindung. Aber glaub mir, wenn du Sünde in deinem Leben lässt, das macht dich fertig wie diesen Kevin Tunnell. Wenn du Sünde in deinem Leben längere Zeit belässt, es macht dich zu einem Menschen, den du nicht sein willst. Irgendwann träumst du von Sünde. Irgendwann denkst du auch, diese Sünde, das bin ja ich. Ich bin halt so schlecht. Ich kann halt nichts. Das stimmt nicht. Du kannst sie bekennen. Und da gibt's eine Ebenbildlichkeit Gottes, die wieder zum Vorschein kommen kann. Und dass diese finstere, tiefe Wurzel von Sünde aus unserem Leben auch entfernt werden kann. Solange wir hier sind, werden wir immer sündigen. Und wir brauchen das immer wieder, dass unsere Füße gewaschen werden, wie Jesus es ausdrückt. Aber Gott kann uns immer wieder neu auf Freiheit schenken, indem wir unsere Sünden bekennen und sie loslassen. Ich habe am Ende für euch, wir haben das ganz am Ende Vers 9 gelesen, ich habe für euch Isop mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Isop ist. Es ist eine Pflanze in Deutschland, also so heißt die Josefskraut oder Duftnessel. Ich habe leider bloß die getrocknete Version, soll als Tee schleimlösend wirken. Isop heißt auf Hebräisch Esop und heißt so viel wie heiliges Kraut. Es wurde im Tempel benutzt, um Menschen, die krank waren, wurde mit so einem Isop, wurde in Öl eingetunkt und wurde über die Stellen gestrichen, die heil werden sollten. Und der Psalm hier in Vers 9 benutzt es: Reinige mich mit Isop, dass ich mich von meiner Schuld frei werde. Wasche mich rein, weißer als Schnee. Und ich habe mir gedacht, lass uns doch so ein bisschen Isop mitnehmen. Lass uns doch mitnehmen in unseren Alltag. Ich habe 6 Schälchen vorbereitet und ich bitte die Ordner und Ben, dass ihr kommt und dass ihr in den Reihen das austeilt. Und ihr könnt euch entweder einfach bloß ein bisschen zwischen den Fingern reiben und den Geruch mitnehmen. Oder wenn ihr meint, ihr wollt es mit in euren Alltag nehmen, dann packt euch doch so ein bisschen in die Hosentasche. Viel Spaß von allen, die die Hosen reinigen wollen. Isop hat eine besondere Bedeutung in der Bibel. Wie gesagt, es war Teil des Tempels. Ich habe jetzt eine große Herausforderung für euch. Als Lehrer macht man das nie, gleichzeitig Blätter austeilen und währenddessen reden. Aber ich hoffe, ihr schafft das jetzt. Dass ihr trotz das, was ausgeteilt wird, einfach zuhören könnt. Isop hat eine besondere Bedeutung, war in diesem Ritual der Reinigung im Tempel vorgesehen, als heiliges Kraut. Aber Isop begegnet uns an der 2. Stelle im Neuen Testament. Das ist jetzt was für die richtigen Bibel-Nerds. Weiß jemand, wo im Neuen Testament uns Isop begegnet? Jesus am Kreuz. Johannes 19, Vers 29. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollendet würde, was in den Heiligen Schriften steht, sagte er, ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann legten sie ihn um einen Isopbund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Isop ist auch hier verbunden als ein Beispiel für das, dass Jesus uns von unseren Sünden befreit hat. Dass er zu dir sagt, es ist alles vollbracht. Auf Griechisch heißt dieses Wort tetelestai. Es ist vollbracht. Die Griechen haben das benutzt, um das unter Rechnungen zu schreiben. Das war so viel wie das, wenn wir ein BEZ drunter schreiben unter Rechnungen. Bezahlt. Es ist vollbracht. Und das ist das, was Gott auch dir zusprechen will mit diesem Isop an den Fingern. Hey, wenn du deine Sünden bekennst, dann spricht er dir zu, es ist vollbracht. Er spricht dir zu und sagt, hey, es ist bezahlt für deine Schuld und deine Sünde. Nicht du musst es durch Leistung hinkriegen, sondern Gott sagt dir, hey, ich bin derjenige, der dich frei macht. Ich bin derjenige, der für dich bezahlt hat am Kreuz. Und unsere einzige Möglichkeit ist, auf dieses Kreuz zu drängen und zu sagen, Herr, du bist doch gnädig mit mir. Du hast meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen. Vergib mir das, was in meinem Leben falsch läuft. Ich möchte euch einladen, dass ihr mit mir aufsteht. Und ich möchte mit uns beten. Vielleicht kannst du die Augen schließen, dass Gott jetzt zu dir reden darf. Unser Gebet heute Morgen vor dem Gottesdienst war, dass Menschen leichter aus diesem Gottesdienst gehen, als wie sie hergekommen sind. Und vielleicht fällt dir jetzt auch eine Last auf, eine Schuld, eine Sünde über dein Leben, wo du Fehler begangen hast, die du bisher versucht hast zu verheimlichen, zu verdrängen oder anderen zuzuschieben. Und ich möchte dich einladen, dass du in den nächsten Liedern, dass du sie bekennst. Und dass du dieses Es ist vollbracht, dieses Zeichen von dem Isop nimmst, dass Dinge wieder heil werden dürfen in dir, in deiner Seele. Dass eine Sinneserneuerung, ein Sinneswandel in deinem Herzen passieren kann und daraus auch sich deine Taten ändern. Und du Dinge unterlässt, die du bisher falsch gemacht hast. Ich möchte dich einladen, dass du das jetzt vor Gott bringst. Die Expertenversion, die Extended Version von der Geschichte ist, such dir jemanden, dem du das bekennen kannst. Such dir jemanden, der mit dir betet. Susanne und Thomas sind jetzt auch im zweiten Block noch draußen. Werde Dinge los in deinem Leben. Schlepp sie nicht mit dir drum. Warte nicht drauf, dass Dinge dich kaputt machen, sondern werd sie los. Ich wünsche mir so arg, dass du und ich mit einem leichten Rucksack hier aus diesem Raum gehen können. Weil wir zu Jesus kommen, weil er unsere Hoffnung ist. Weil wir wissen, in seiner Gnade und Güte ist Vergebung. Da ist keine Verdammnis, da ist keine Ablehnung, sondern da ist nur Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. Und das ist das Einzige, dass wir schonungslos vor dieser Gnade bekennen. Wir haben es nicht drauf, wir kriegen es nicht alleine hin. Wir brauchen deine Vergebung und deinen Zuspruch, Jesus. Jesus, wir bitten dich um ehrliche Herzen. Herzen, die die Bereitschaft haben, Dinge loszulassen aus unserem Leben. Herr, wir wünschen uns, dass Sünde immer weniger Raum bekommt in uns. Und dass wir nicht Menschen sind, die mit einem schweren Rucksack durchs Leben laufen, sondern dass wir immer wieder auch deine Leichtigkeit und deine Freiheit erleben. Dass deine Gnade, deine Güte, deine Barmherzigkeit groß werden in uns, unser Leben prägen. Und da, wo uns Umstände, wo uns Sachen bitter gemacht haben, da, wo Dinge in unserem Leben sind, die uns korrumpiert haben in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, wo wir Vergebung brauchen und wo wir auch Vergebung aussprechen müssen. Herr, wir beten, dass es uns leicht fällt mit deiner Gnade im Rücken, dass du uns wirklich ja, dieses Isop-Büschel auch hinreichst und sagst, hey, es ist vollbracht, es ist alles gezahlt. Wir müssen nicht für unsere Schuld und Sünde grad stehen, sondern du hast schon alles ans Kreuz getragen. Wir dürfen es einfach bei dir ablegen. Herr Jesus, komm du in unser Leben und sprech du hinein. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, Herr Jesus, red du durch deinen guten Heiligen Geist in unsere Herzen und zeige uns die Dinge auf, die wir bei dir loswerden dürfen. In deinem Namen. Amen.